Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert.
Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
David.
Felix.
David, wir reden heute über die Titanic, beziehungsweise genauer über ihr Wrack.
Mit der Geschichte der Titanic und ihres Untergangs dürften die meisten einigermaßen vertraut sein.
Und deshalb beschränken wir uns hier auf das Nötigste und fassen ganz kurz nochmal zusammen, was da passiert war. Die Titanic begab sich im April 1912 auf ihre Jungfernfahrt. An Bord waren 2200 Personen, davon rund 1300 Passagiere und rund 900 Mann Besatzung. Am fünften Tag ihrer Fahrt von England nach Amerika kamen über Funk Warnmeldungen über ein Eisfeld im Nordatlantik. Aber der Kapitän tat das, was damals durchaus üblich war in solchen Fällen. Er fuhr mit Vollgas mittendurch.
Es kam, wie es kommen musste. Das Schiff streifte einen Eisberg. Das Schiff wurde beschädigt.
Der Rumpf der Titanic war in 16 gegeneinander wasserdicht Abteilungen unterteilt. Wären nur 4 davon beschädigt worden, wäre das kein Problem gewesen, doch es wurden 5 beschädigt. Und damit war klar, das Schiff würde sinken. Der Kapitän befahl die Evakuierung der Passagiere, doch es gab 2 Probleme. Erstens war es nachts und die meisten Passagiere schliefen und bekamen erst nach einer Weile mit, was passiert war. Und zweitens...
Zweitens gab es zu wenig Rettungsboote.
Es gab eigentlich sogar mehr Rettungsboote, als damals vorgeschrieben waren, aber ja, es waren zu wenige. Und sie wurden denn nicht immer vollständig besetzt zu Wasser gelassen, weil sich zu Beginn gar nicht genug Passagiere fanden, um die Rettungsboote voll zu machen.
Weil sie nichts mitgekriegt hatten.
Eben. Langer Rede, kurzer Sinn, die Titanic hielt sich bemerkenswert lange noch über Wasser, über 2 Stunden lang, aber als sie sank, hatten sich nur rund 700 Personen auf die Rettungsboote retten können. 1500 Menschen fanden hingegen den Tod im kalten Wasser des Nordatlantik. Der Untergang des Schiffes machte viele Schlagzeilen, auch weil viele bekannte Personen an Bord gewesen waren, viele prominente amerikanische Unternehmer und es wurden viele Fragen gestellt. Doch, und das war auch das Ergebnis der späteren Untersuchung, im Grunde hatte sich die Crew genau an die damaligen Sicherheitsvorschriften gehalten. Auch war das Schiff konstruktiv durchaus sicher.
Es war einfach ein tragisches Unglück.
Absolut. Gut, damit wollen wir nun indirekt schon auf die Frage nach dem Wrack kommen, indem wir über die Position der Titanic bei ihrem Unglück reden. Als es darum ging, einen Notruf abzuschicken, errechnete der 4. Offizier Joseph Boxall die Position des Schiffes mit einem Verfahren, das man Koppelnavigation nennt. Das heißt, er nahm den Kurs und die Geschwindigkeit des Schiffes und errechnete anhand der letzten gesicherten Position, wo es etwa sein müsste. Dieses Verfahren ist per se relativ ungenau, aber es musste gerade schnell gehen. Dass diese Position nicht genau korrekt war, war aber relativ schnell klar, denn als das erste zu Hilfe eilende Schiff, die Carpathia, auf die ersten Rettungsboote stieß, wäre sie beinahe an ihnen vorbeigerauscht, weil sie die Unglücksstelle viel weiter nordwestlich vermutete. Zur Erklärung, die Rettungsboote drifteten mit der Strömung nach Süden auf die von Südosten kommende Carpathia zu. Aber sie waren eben früher da als gedacht und es war denn kurioserweise Joseph Boxall zu verdanken, dass die Carpathia sie überhaupt entdeckte.
Weil er die Carpathia auf die Rettungsboote aufmerksam macht?
Genau, er kommandierte das Rettungsboot Nummer 2 und er zündete eine Signalleuchte, als er die Carpathia kommen sah.
Okay, und dass die Rettungsboote nicht da sind, wo die Carpathia sie vermutet hat, das heißt was?
Das heißt, dass die Titanic vermutlich nicht so weit westlich gesunken war, wie die Positionsangabe in ihrem Hilferuf das vermuten ließ. Möglicherweise hatte sie nach der Kollision mit dem Eisberg stärker an Fahrt verloren als vermutet. Möglicherweise war sie auch schon vorher langsamer gewesen. Wir wissen es nicht. Jedenfalls wusste man von Beginn an nicht ganz genau, wo sie eigentlich gesunken war. Und das war bei der Suche nach ihrem Wrack später ein grundsätzliches Problem. Das zweite war, dass sie im Nordatlantik gesunken war, der sehr kalt ist und sehr tief ist und wo das Wetter meistens eher schlecht ist. Und es lange auch nicht die technischen Möglichkeiten gab, um an das Wrack heranzukommen. Und damit spulen wir jetzt eine ganze Weile vor.
Na dann, wie weit?
Bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das Interesse an der Erforschung der Meere stark zu. Und außerdem boomte das Sporttauchen. Und für beides mitverantwortlich war ein Franzose.
Jacques-Yves Cousteau, der Mann mit der roten Mütze.
Richtig. Cousteau war ein Tüftler und mitverantwortlich für die Einführung zahlreicher technischer Innovationen. Vor allem aber waren es seine Filme und Bücher, mit denen er Tauchen populär machte und bei einem breiten Publikum ein Interesse an der Unterwasserwelt weckte.
Zu nennen ist da sicher vor allem die Schweigende Welt.
In der Folge wurden denn vor allem Frankreich, aber bald auch die USA zu den wichtigsten Standorten der Erforschung der Meere. Und in die USA begeben wir uns jetzt. Und wir fangen an mit einem Verweis auf eine vergangene Folge. Und zwar begeben wir uns nach Wichita in Kansas. Dort war eine von 4 Fabriken, in denen während des Krieges die neuen B-29-Bomber gebaut wurden.
Aus denen auch die Atombombe abgeworfen worden ist. Darüber haben wir hier kürzlich gesprochen.
Genau, einer der technischen Leiter in der Fabrik war Chester Ballard. Und während seiner Zeit in Kansas bekam er einen Sohn, Robert. Nach dem Krieg zog die Familie dann nach Mojave in Kalifornien, wo geheime Flugzeuge getestet wurden. Und auch das kam kürzlich schon mal bei uns vor.
Weil da in den 50ern auch Neil Armstrong geflogen ist. Verweis auf unsere Apollo-Folge.
Genau, da blieb Chester aber nicht lange. Und der Grund dafür, nun ja, also wenn ihn seine Frau bei der Arbeit anrief, dann bekam sie ab und zu die Antwort, er kann gerade nicht, er ist gerade oben. Sie brauchte etwas, um zu verstehen, was damit eigentlich gemeint war. Als sie es dann aber tat, da war sie ziemlich sauer auf ihn.
Okay, er nimmt also auch an den gefährlichen Testflügen teil.
Ja, das tat er. Unter anderem flog er zusammen mit Chuck Yeager.
Dem Mann, der als erster Überschall geflogen ist. Jedenfalls ist Ballards Frau sauer. Und er sucht sich des häuslichen Friedens willen einen neuen Job?
Korrekt, er wechselte jetzt zu North American Aviation und die Familie zog wieder um, direkt an die Küste, erst nach San Diego, dann in einen Vorort von Los Angeles. Und für die Kinder war das einfach super.
Sie wachsen jetzt quasi am Strand auf.
Eben. Die Kindheit und Jugend des jungen Robert und seiner beiden Geschwister bestand aus Schwimmen, aus Angeln und irgendwann auch aus Tauchen. Und als er sich dem Highschool-Abschluss näherte, da bekundete er großes Interesse daran, etwas zu machen, was mit dem Meer zu tun hat. Und dabei spielte, und das ist wieder ein Verweis auf eine kürzlich erschienene Folge, auch ein Disney-Film eine Rolle, der sein Interesse an der Tiefsee geweckt hat.
Es greift alles perfekt ineinander. Lass mich raten, es war die Verfilmung von Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, mit Kirk Douglas. Die Requisiten gab es dann 1955 teilweise in Disneyland zu sehen.
Genau richtig. Jedenfalls besorgte ihm jetzt sein Vater, der mittlerweile Chefingenieur war und sehr gute Kontakte hatte, einen Praktikumsplatz beim Scripps-Institut. Das Scripps-Institut in San Diego war und ist das wichtigste Meeresforschungsinstitut an der Westküste der Vereinigten Staaten. Und da machte Robert jetzt ein Praktikum und er durfte sogar ein paar Mal auf einem Forschungsschiff mitfahren.
Und danach steht fest, er will Ozeanographie studieren.
Jo, nun gab es Ozeanographie nur als Graduiertenstudiengang. Also musste er erstmal etwas anderes studieren, etwas Grundlegendes. Er schrieb sich also in Santa Barbara ein und belegte die Hauptfächer Geologie und Chemie. Parallel dazu, und das war damals verpflichtend für Studenten, absolvierte er den 2-jährigen Lehrgang als Reserveoffizier bei der Army. Wir sind jetzt in den frühen 60er Jahren und Robert genoss damals das Studentenleben. Er war ein guter Sportler und er besiegte einmal sogar den jungen Arthur Ashe beim Tennisturnier.
Zur Erklärung, Arthur Ashe ist der erste schwarze Wimbledon-Sieger.
Und auch der erste schwarze US Open-Sieger, richtig. Aber wir bleiben bei Robert Ballard. Der machte also viel Sport, wurde Reserveoffizier und saß außerdem noch im Studentenparlament. Und du kannst dir sicher denken, was darunter etwas litt.
Seine Noten?
Korrekt. Er schaffte den Abschluss und er wurde auch zu einem Vorstellungsgespräch nach Scripps eingeladen, aber nicht in das Graduiertenprogramm des Instituts aufgenommen. Das Vorstellungsgespräch hat er übrigens bei Fred Spies und den Namen müssen wir uns merken, weil der wird noch wichtig gleich.
Fred Spies ist gemerkt. Er wird also abgelehnt. Das muss ja eine herbe Enttäuschung gewesen sein. Wie geht's denn weiter für Robert?
Tja, der zog jetzt nach Hawaii und studierte in Honolulu weiter, wo die Uni mit dem Sea Life Park zusammenarbeitete, einem Freizeitpark. Sein Thema wurden daher jetzt Delfine.
Okay, cool.
Will man meinen. Recht bald hatte er aber dann etwas unangenehmes Erlebnis. Und zwar tauchten ein paar Typen von der Navy auf. Und sie wollten, dass die Forscher Delfine für Kampfeinsätze dressieren.
Ah ja, das ist ein berühmtes Forschungsprogramm gewesen. Davon hat der eine oder andere sicherlich schon mal gehört.
Ja, da wollte Ballard aber nicht mitmachen. Überhaupt gefiel ihm die Aussicht nicht so recht, für das Militär zu arbeiten. Und vor diesem Hintergrund beunruhigte ihn so langsam sein Status als Reserveoffizier. Denn der Krieg in Vietnam wurde in dieser Zeit immer heißer. Aber er hatte eine Idee. Er fuhr rüber nach Pearl Harbor und ließ sich umschreiben. Das heißt, er wechselte innerhalb des Reservekorps von der Army zur Navy.
Das ging so einfach?
Ja, das ging so einfach damals.
Und die Idee war, dass die Navy ihn nicht einziehen wird und er deshalb nicht nach Vietnam muss.
Genau, und du kannst dir natürlich denken, was dann passierte.
Die Navy zieht ihn ein.
Richtig.
Also ist der Schuss voll nach hinten losgegangen?
In gewisser Weise ja, in anderer auch nicht. Eigentlich war Ballard gerade auf dem Sprung, wieder die Uni zu wechseln. Er wollte zurück nach Kalifornien Und er hatte sogar eine Zusage für einen Job als Werkstudent von einer Firma, die U-Boote für die Ölindustrie baute. Stattdessen wurde er nun auf die andere Seite des Landes geschickt, nach Boston, und zwar an das Office of Naval Research. Und dort bekam er jetzt einen Job als Liaison-Offizier zu verschiedenen zivilen Forschungseinrichtungen, unter anderem dem MIT, der University of Rhode Island und dem Woodsville Oceanographic Institute, dem großen Konkurrenten von Scripps, nur an der Ostküste.
Okay, das klingt doch aber deutlich besser als Vietnam. Und das passt sogar zu seiner Ausbildung.
Ja, diese Entscheidung des Bürokraten, der ihn einberief, wurde tatsächlich die beste in seinem Leben. So viel kann ich schon mal verraten. Als Liaison-Offizier stand Ballard bald in besonders intensivem Kontakt zu Woods Hole, denn in Woods Hole war Alvin. Alvin war das einzige Forschungs-U-Boot in den Vereinigten Staaten. Das Boot gehörte der Navy, wurde aber von Woods Hole betrieben und es hatte gerade erst seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt, indem es eine Wasserstoffbombe gefunden hatte, die bei einem Flugzeugabsturz vor der spanischen Küste verloren gegangen war.
Davon habe ich schon mal gehört. Das war der sogenannte Palomares-Vorfall.
Korrekt. Jedenfalls lernte Ballard das Team von Alvin jetzt gut kennen. Außerdem kam er in Kontakt zu den Boston Sea Rovers. Die Sea Rovers waren und sind einer der ältesten und renommiertesten Tauchclubs der Welt. Und alles, was in der Szene Rang und Namen hatte, kam zu den Treffen des Clubs. Präsident des Clubs war Melville Bell Grosvenor, der ein Enkel des Erfinders Graham Alexander Bell und gleichzeitig Chefredakteur vom National Geographic Magazin war.
Das ist dann schon mal ein sehr nützlicher Kontakt.
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, auch andere Szenegrößen kamen zu den Treffen. Zum Beispiel Jacques Picard, der 1960 den Marianengraben erkundet hatte. Außerdem Louis Martin und Bates Dillhales, die beiden besten Unterwasserfotografen ihrer Zeit. Außerdem der Wracktaucher Peter Gimmel und auch der große Jacques Cousteau und sein Sohn Philippe schauten ab und zu vorbei. Dann kam das Jahr 1969. Die Navy musste sparen. Und als kleiner Junior Research Officer wurde Ballard jetzt vor die Wahl gestellt, sich entweder langfristig zu verpflichten oder die Navy zu verlassen.
Und er verlässt die Navy.
Das tat er. Mittlerweile war aber klar, dass er in der Branche bleiben will. Also schrieb er sich an der University of Rhode Island für ein Doktorandenprogramm ein und dank seiner Kontakte bekam er parallel dazu einen Job in Woods Hole, und zwar im Team von Alvin.
Na, dann ist ja alles richtig gut gelaufen für ihn. Der Navy sei Dank.
Jo. Das Team von Alvin war dann bald an einem sehr großen Projekt beteiligt, einer Kooperation mit französischen Forschern, bei dem der mittelatlantische Rücken erforscht wurde.
Zur Erklärung, der mittelatlantische Rücken ist eine größtenteils unter Wasser liegende Gebirgskette.
Sehr richtig. Jedenfalls lernte Ballard jetzt die führenden französischen Forscher auf dem Gebiet kennen und davon merken wir uns einen, Jean-Louis Michel.
Jean-Louis Michel ist gemerkt.
Die Arbeit war wirklich interessant. Alvin hatte gerade eine neue Titanhülle erhalten und konnte jetzt tiefer tauchen als je zuvor, bis zu 4000 Meter tief, was bei einer mittleren Ozeantiefe von 3700 Metern ausreicht, um den größten Teil der Meere unseres Planeten zu erkunden. Dazu setzte das Team bald auch einen Schlitten ein, Angus, der mit Messgeräten ausgestattet hinter einem Schiff hergezogen werden konnte. Dazu sage ich später noch mehr, wie das genau lief. Ballard schloss jedenfalls 1974 seinen PhD ab und arbeitete danach weiter in Woods Hole. Dazu muss ich aber etwas darüber reden, wie das Institut organisiert war. Und zwar war das so, dass Woods Hole im Grunde nur den Namen gab. Die einzelnen Teams aber selbst dafür sorgen mussten, dass Drittmittel reinkamen, um ihre Forschung und auch ihre Gehälter zu bezahlen.
Verstehe. Es ist ein ständiger Kampf um Forschungsmittel. Es müssen ständig neue Ideen für Forschungsprojekte entwickelt werden, damit Geld reinkommt.
Genau. Um für Publicity zu sorgen, schrieb Ballard jetzt ab und zu für National Geographic. Er hatte ja den Kontakt zu dem Chefredakteur von den Sea Rovers. Und bei den Treffen der Sea Rovers wurde auch häufiger über legendäre untergegangene Schiffe und über das Tauchen nach ihren Wracks gesprochen. Und du merkst jetzt so langsam, wohin die Reise geht.
Irgendwann hat er die Idee, das Wrack der Titanic zu erforschen, weil das ein guter Aufhänger wäre, um an Gelder zu kommen.
Genau, und diese Gelder wollte Ballard jetzt vor allem nutzen, um bessere Möglichkeiten der technischen Bildgebung zu entwickeln. Das war sein Thema. Bisher wurde in großen Tiefen vor allem mit Sonar gearbeitet. Das war damals schon recht ausgereift, aber er interessierte sich mehr für die Arbeit mit Kameras. Die vorhandenen Typen waren aber nicht gut genug für die Arbeit in wirklich großen Tiefen, wo kaum Restlicht mehr vorhanden ist. Er arbeitete da nun auch mit den Fotografen von National Geographic zusammen, um bessere Geräte zu entwickeln. Aber das kostete natürlich alles Geld. Bisher war der beste Weg, um visuelle Eindrücke zu gewinnen, immer noch mit Alvin abzutauchen. Aber Alvins Einsätze waren sehr teuer. Denn das Problem bei jedem Tauch-U-Boot ist nun mal, dass der größte Teil des Aufwandes dafür betrieben wird, um die Crew am Leben zu halten.
Mit einem U-Boot in große Tiefen zu tauchen, ist wirklich sehr, sehr gefährlich.
Du sagst es. Ein wichtiger Schritt war daher Angus, der Schlitten, der an einem langen Kabel hinter dem Forschungsschiff hergezogen wurde und auf dem man Geräte und Kameras anbrachte. Das war billiger als Elven einzusetzen und außerdem riskierte man damit nicht das Leben einer Crew. Aber wie gesagt, die Kameras waren noch nicht so gut. Und außerdem war schwer, Angus präzise zu steuern, weil man dazu das Schiff selbst sehr präzise steuern musste.
Weil sich jede Bewegung des Schiffs direkt auf den Schlitten überträgt, was bei unruhiger See ein Problem ist.
Genau. Außerdem zog man zwar diesen Schlitten und der konnte auch ganz viele Bilder machen, aber man sah erst, was fotografiert wurde, wenn er wieder oben war.
Man hat kein Live-Bild und kann nicht auf das reagieren, was man sieht.
Genau. Immerhin, was man jetzt tat, war, mit Angus einen festgelegten Kurs abzufahren und wenn der dann irgendwas Interessantes fand, dann konnte man in einem zweiten Schritt mit Elven runtertauchen und sich das genauer angucken. So viel schon mal zu den technischen Aspekten, mit denen das Team damals kämpfte. Jetzt zurück zu den finanziellen. Die Idee von Ballard war es, nun einen ganz großen Medien-Coup zu landen, indem er die Titanic aufspürt. In Woods Hole sahen das aber nicht alle gerne. Denn es gab damals dort Leute, die fanden sein Publicity-Stunt, das schadet eher dem Ansehen des Instituts als eine seriöse Forschungseinrichtung. Du sagst es.
Naja, vielleicht ist dieser Protest ja auch aus dem Frust um ständige Drittmittelbettelei entstanden. Das könnte man ja noch irgendwie nachvollziehen. Heute müsste man solche Stimmen sehr lange suchen, denke ich. Auf jeden Fall gibt es ausgesprochene Gegner seines Projekts. Hat er denn zumindest Glück mit der Suche nach Verbündeten?
Ja, und zwar lernte Ballard jetzt abseits des Institutes jemanden kennen, der ihm mit der Titanic-Idee weiterhelfen konnte, und zwar William Tantum. Tantum war damals der Titanic-Experte überhaupt. Er wusste alles über das Schiff und seinen Untergang, was man überhaupt wissen konnte. Und er hatte sich bereits viele Gedanken darüber gemacht, wo sein Wrack möglicherweise liegen würde. Denn wir haben ja vorhin gehört,
die Titanic liegt womöglich nicht an dem Punkt, den Boxall errechnet hatte, sondern etwas dichter an dem Punkt, wo die Carpathia die Rettungsboote aufgenommen hatte.
Korrekt. Jedenfalls führten Ballard und Tantum jetzt viele Gespräche und überlegten sich, wo die Titanic liegen könnte. Und dann ergab sich eine Chance, wenn auch etwas anders, als sich Ballard das vorgestellt hatte. Und zwar hatte die Firma Alcoa Aluminum ein Allzweck-Forschungsschiff gebaut und spielte mit dem Gedanken, dieses Schiff an Woods Hole zu übergeben. Der primäre Zweck dieses Schiffes war es, Bohrungen in der Tiefsee zu unternehmen. Recht passte das nicht zu dem, was Ballard wollte, aber der ausgehende Direktor Paul Fey schlug vor, dass Ballard das Schiff jetzt trotzdem mal testen solle, um damit die Titanic zu suchen. Nun klingt das wirklich komisch, mit einem Bohrschiff ein Wrack zu suchen, und das war auch so. Immerhin, das Team ersetzte jetzt den Bohrkopf durch einen Kasten, in dem ein Sonar, ein Magnetometer und eine Filmkamera installiert wurden. Und um diese Kombination von Geräten zu erklären, ein Sonar funktioniert wie ein Radar unter Wasser. Es empfängt ein Signal, wenn die von ihm ausgehenden Schallwellen auf einen Widerstand stoßen. Aber man kann damit nicht sofort erkennen, auf was man da eigentlich gestoßen ist. Man stößt halt auf einen Widerstand, irgendwas. Und daher wurde jetzt auch ein Magnetometer eingebaut, um zu gucken, ob das, auf was man da stieß, vielleicht aus Metall ist.
Verstehe. Und der Zweck der Kamera ist klar.
Genau. Jedenfalls langer Rede, kurzer Sinn. Ballard schnappte sich jetzt das Schiff, die Sea Probe, lieh sich die notwendigen Geräte zusammen von Leuten, die sie hatten, denn er hatte sie nicht, und machte sich auf den Weg in den Nordatlantik, in das Gebiet, wo er und Bill Tantum die Titanic vermuteten. Finanziert wurde das Ganze von Alcoa Aluminum selbst. Die Suche war ziemlich mühsam. So viel schon mal vorweg. Der Kasten wurde nämlich an einem Rohr befestigt und das wurde dann abgelassen und dann wurde das nächste Rohr an dieses erste Rohr herangeschraubt, dann wurde das Ganze wieder abgelassen und es mussten immer weitere Rohre angeschraubt werden. Jedes Rohr war 18 Meter lang und man muss sehr viele Rohre zusammenschrauben, um bis in 3800 Meter Tiefe zum Meeresboden zu gelangen.
Wer will, kann das ja mal kurz im Kopf ausrechnen. Kleine Denksportaufgabe.
Ja, ein zusätzliches Problem ergab sich außerdem daraus, dass der Ingenieur, der sich am besten damit auskannte, kurz vorher gekündigt hatte. Und natürlich kam es dann, wie es kommen musste. Das Rohr brach gleich beim ersten Versuch und der Kasten mit dem teuren Gerät versank auf Nimmerwiedersehen im Ozean.
Und damit ist die Expedition vorbei.
Genau, und die Geräte, die Ballard sich ja von anderen Forschergruppen ausgeliehen hatte, die waren Gott sei Dank versichert. Aber
sein Ruf war ramponiert. Ihm würde niemand so schnell wieder ein Sonar ausleihen.
Ja, und ich habe es ja gesagt, der alte Direktor Paul Fey, der war jetzt im Begriff zu gehen. Und der neue Direktor von Woods Hole, John Steele,
der will jetzt, dass Ballard ihn mit dem Thema Titanic bitte in Ruhe lässt.
Ja, Bis zu einem Punkt tat Ballard das jetzt auch. Er machte sich jetzt daran, seinen Ruf als seriöser Forscher wiederherzustellen, und er konzentrierte sich darauf, Fachpublikationen in Fachmagazinen zu veröffentlichen. Dafür verbrachte er dann auch ein akademisches Jahr an der Uni in Stanford. Ganz los ließ ihn das Thema aber nicht. Er gründete zusammen mit Bill Tantum und mit einem Fotografen von National Geographic namens Henry Christoph und einem Filmproduzenten namens Alan Ravenscroft eine Firma, die nach Investoren für eine neue Titanic-Expedition suchte. Aber vorerst hatten sie keinen Erfolg damit. Bei ihrer Suche fanden sie sich übrigens auch an Roy Disney Jr., den Neffen von Walt Disney.
Zweiter kleiner Verweis auf unsere Disney-Folge.
Jo. Mit dem Fotografen Emery Christoph hatte Ballard auch bei seinem Tagewerk zu tun. Und zwar hatte National Geographic den an Woods Hole abgestellt, um zusammen mit dem Team von Ballard eine Kamera zu entwickeln, die auch in großer Tiefe Farbaufnahmen machen konnte. Bisher waren Farbkameras dafür nicht geeignet, weil sie nicht kontraststark genug waren. Aber die neue von ihnen entwickelte Kamera, die war wirklich gut, die war sehr gut sogar. Sie konnte das vorhandene Restlicht um das 10.000-fache verstärken und funktionierte damit auch unter Wasser. Und sie basierte letztlich auf einer Technik für Zielfernrohre, die im Vietnamkrieg entwickelt worden war. Diese Kamera wurde jetzt in Irvine installiert und lieferte dann in der Folge Material für eine Fernsehdokumentation von National Geographic. Damit hatte er also jetzt einen kleinen Erfolg. Und auch Ballards Publikationen in Fachmagazinen trugen Früchte. Sein Ruf wurde besser und er bekam 1980 endlich eine unbefristete Stelle in Woods Hole, wenn die Entscheidung auch sehr knapp ausfiel. Die entscheidende Stimme in der Kommission hatte damals ein von außen hinzugebetener Experte, der seine akademischen Leistungen beurteilen sollte, und das war Fred Spies.
Der Typ von Scripps in Kalifornien, der damals seine Bewerbung dort abgelehnt hat. Der stimmt jetzt für ihn.
Genau, der stimmte jetzt für ihn und jetzt wird es noch besser. Bei ihrer Suche nach Investoren für eine Titanic-Expedition hatten Ballard und seine Freunde auch mit einem texanischen Ölmilliardär geredet, nämlich mit Cadillac Jack Grimm.
Natürlich muss der so heißen.
Ja, und er war dem Vernehmen nach auch genauso, wie sein Spitzname das vermuten lässt, ein Großmaul und eine eigenartige Kombination aus einem eiskalten Geschäftsmann und einem extrem begeisterungsfähigen kleinen Jungen. Er hatte auch schon andere sehr seltsame Projekte finanziert, wie zum Beispiel eine Suche nach dem Monster von Loch Ness.
Natürlich.
Aber sie kamen nicht gut mit ihm zurecht. Grimm war ihnen zu großspurig und sie lehnten sein Angebot für eine Finanzierung ab. Also wandte sich Grimm jetzt an Scripps und rekrutierte als Leiter seiner Expedition für die Titanic-Suche natürlich Fred Spies.
Ah, wieder der.
Ja, wieder der.
Mit der nächsten Wendung wohlgemerkt. Jetzt hat er ihm gerade geholfen und jetzt leitet er an seiner Stelle die nächste Titanic-Suchaktion. Das muss schon wehtun, wenn Ballard die Kooperation mit Cadillac Jack auch selbst ausgeschlagen hat.
Ja, die Expedition, die von Grimm finanziert und von Spies und einem zweiten Ozeanographen namens Billy Ryan geleitet wurde, startete am 14. Juli 1980. Und Grimm war zwar ein Spinner, aber Spies und Ryan, die waren wirklich ernstzunehmende Konkurrenten.
Denen Ballard jetzt nur zusehen kann. Finden sie denn was?
Nein. Spies war Spezialist für Sonartechnik und er wollte eigentlich sein von ihm selbst entwickeltes Schleppsonar mit dem Namen Deep Tow einsetzen. Aber das hatte er schon an jemanden anderen vermietet. Also nutzten sie jetzt ein anderes Sonar bei der Expedition, das eher für großräumige Vermessungen konzipiert war. Und damit konnte man zwar schneller ein größeres Gebiet absuchen, aber die Auflösung war nicht so gut. Und außerdem war das Gerät brandneu und litt noch an Kinderkrankheiten. Und zudem war das Wetter oft schlecht. Kurz, sie fanden nichts.
Zwei Expeditionen haben wir jetzt also schon, die beide mit der Lektion enden, dass man anderen Leuten nicht sein Sonar ausleihen sollte. Ballard kann jedenfalls aufatmen. Erstmal würde nicht jemand anders die Titanic vor ihm entdecken.
Ihr Moment. Im Folgejahr versuchten die Leute von Grimm es wieder. Und diesmal waren sie besser vorbereitet. Deep Tow stand diesmal zur Verfügung. Und außerdem hatten Spies und Ryan die historischen Quellen noch einmal studiert und nun eine bessere Idee, wo das Wrack liegen könnte. Weil nun auch sie davon ausgingen, dass die Titanic nach der Kollision langsamer weitergefahren sei als angenommen und weniger weit gekommen sei als von Box Herald berechnet. Und wie wir heute wissen, war ihre Einschätzung eigentlich ziemlich gut, denn sie verfehlten das Wrack nur sehr knapp, um etwa 1,5 Kilometer.
Aber sie verfehlen es.
Jo. Sie fanden aber etwas, das auf dem Sonarbild einen Ausschlag lieferte. Und sie ließen eine Kamera runter und mit viel Fantasie konnte man sich unter dem, was sie fotografierten, eine Schiffsschraube vorstellen. Ein Magnetometer, mit dem sie hätten feststellen können, ob das Objekt aus Metall war, hatten sie allerdings nicht. Das konnten sie nicht verifizieren. Grimm war das egal und er erklärte die Titanic jetzt für entdeckt. Aber Spies und Ryan, die wollten sich gegenüber der Presse nicht wirklich festlegen. Und damit war Grimms Erklärung im Grunde auch hinfällig.
Weil sie ja nun mal die Experten sind.
Genau. Grimm finanzierte dann 1983 noch einmal eine weitere, ganz kurze Expedition, die nur diese vermeintliche Schraube noch einmal aufsuchen sollte. Aber das Wetter war schlecht und die Expedition scheiterte.
Die Titanic bzw. ihr Wrack bleibt weiter im Ozean verborgen.
Jo. Spies und Ryan hatten sicher Pech gehabt. Sie waren dicht dran gewesen, aber sie waren gescheitert. Und langsam aber sicher brachte sich jetzt auch Ballard wieder in Stellung. Und das ist eine Geschichte. Also in seinem Buch von 1987 ist er sehr vage, was den Vorlauf angeht. Aber glücklicherweise hat er 2021 seine Autobiografie veröffentlicht und da steht etwas mehr drin. Und die ganze Geschichte ist immer noch etwas undurchsichtig, muss man sagen.
Na dann probier's mal trotzdem, leg los.
Also, ich habe ja schon gesagt, bereits in den 70ern entfernte sich Ballard mehr und mehr von dem Konzept zur Erforschung des Meeresbodens, bemannte U-Boote einzusetzen.
Das ist einfach zu aufwendig und zu teuer. Stattdessen baut sein Team diesen Schlitten, Angus.
Genau. Und nun wollte er das Konzept, das ja auch seine Schwächen hatte, weiter anpassen und verbessern. Und zwar mit dem Jason Argo-Konzept. Die Idee war folgende. Weiterhin sollte ein Schlitten gezogen werden. Aber, und das wäre der erste entscheidende Unterschied, sollte in das Innere des Schleppseils ein Glasfaserkabel integriert werden.
Damit die Forscher an Bord des Mutterschiffs live mitverfolgen können, was die Kameras anzeigen.
Ganz genau. Und der Schlitten sollte außerdem noch einen kleinen Mini-Tauchroboter transportieren, Jason, der dann vor Ort flexibel eingesetzt werden könnte, um Detailuntersuchungen vorzunehmen.
Das klingt vielversprechend und sehr teuer.
Ja, nun war es so, der größte Geldgeber von Woods Hole und ja auch der Besitzer von Elvin war wer?
Die Navy.
Jo, und die musste Ballard jetzt überreden, beziehungsweise seinen alten Arbeitgeber musste er überreden.
Das Office of Naval Research.
Jo, und wie er das anstellte, das ist einigermaßen verrückt. Im Sommer 1981 vertrat er das Institut bei einer Tagung, die von der Navy veranstaltet wurde, und er sah sich die Einladung an und ihm graute es, bei der Vorstellung mehrere Tage mit lauter Offizieren verbringen und vor denen einen Vortrag halten zu müssen. Also dachte er, was soll der Unfug, ich philosophiere jetzt einfach mal frei drauf los und rede darüber, aufgepasst, ich rede über die Bedeutung des mittelatlantischen Rückens für den U-Boot-Krieg.
Okay, klingt einigermaßen abgefahren.
Ja, sein Vortrag muss auch ziemlich abgefahren gewesen sein. Er redete zum Beispiel darüber, dass man U-Boot-Abwehrraketen auf dem Unterwassergebirge anbringen könnte und dachte sich alles mögliche abgefahrene Zeug aus. Aber er kam gut an. Und nach dem Vortrag kam er ins Gespräch mit John Leeman, dem Marineminister. Leeman war etwa gleichaltrig, ziemlich begeisterungsfähig und ziemlich gut aussehend, was in der Familie lag. Er war der Cousin von Grace Kelly.
Ach, verrückt. Grace Kelly ist da gerade nach einer langen, langen Pause mal wieder als Schauspielerin am Set. Sie stirbt aber ein Jahr später. Das Fenster zum Hof ist einer meiner Lieblingsfilme, nur nebenbei bemerkt. Zurück zu ihrem Cousin.
Jo, der und Ballard verstanden sich wirklich gut. Und bald darauf erhielt Ballard eine Einladung, seine Ideen nochmal in kleiner Runde vorzustellen vor den führenden U-Boot-Experten des Landes. Und die, ja, naja.
Die haben ihre Zweifel.
Ja, das kann man so sagen. Der führende U-Boot-Experte war damals Vizeadmiral Ronald Toonman. Und der ließ Ballard in deutlichen Worten wissen, dass er keine Ahnung von U-Booten habe. Aber Ballard blieb cool. Er fragte, was der Admiral schon vom Meeresboden verstehe. Nichtsdestotrotz, seine Konzepte für Unterwasser-Torpedostationen waren natürlich Hirngespinste. Aber die Herren Offiziere interessierten sich sehr dafür, was Ballard an Technik zu bieten hatte, wenn es um die Erforschung des Meeresbodens ging. Und Ballard durfte an weiteren wichtigen Meetings teilnehmen und erhielt dafür auch eine höhere Einstufung, was seine Sicherheitsfreigabe anging. Das heißt, er bekam nun einen kleinen Einblick darin, was die Navy so unter Wasser trieb. Und das war einiges. Er deutet das in seinem Buch mit Blick auf Fragen der Geheimhaltung nur an, verweist aber auf ein anderes Buch. Und ich habe das nicht gelesen, aber ich nenne mal den Titel Blind Man's Bluff, The Untold Story of American Submarine Espionage. Nach Ballards Aussage ist das recht akkurat. Also wen das interessiert, der möge das lesen. Wir packen den Hinweis auch in die Shownotes. Wie dem auch sei. Nebenbei pflegte Ballard jetzt auch seine Freundschaft zu Leeman weiter. Und er ließ ihn auch mal in Elvin mittauchen und er erklärte ihm sein Konzept von Argo und Jason. Und er fragte ihn auch, ob Reagan das nicht cool fände, wenn die Amerikaner der Welt ihre Fähigkeiten im Meeresboden vorführen würden, indem sie das Wrack der Titanic entdecken würden. Reagan spielte ja gerne Mindgames mit den Sowjets, wenn es um das amerikanische Skillset ginge. Und Leeman gab zu,
Das könnte Reagan gefallen, ja?
Ja.
Und dem ist auch so?
Ja, Lehman ging tatsächlich zu Reagan damit. Und am Ende stand dann folgender Deal. Die Navy würde die Entwicklung und den Bau von Argo und Jason finanzieren, unter der Bedingung, dass sie die Geräte nutzen dürfe, wann immer sie wolle, mindestens aber einen Monat im Jahr.
Dabei soll man anderen Leuten doch nicht sein Sonar ausleihen, wie wir inzwischen wissen. Im Klartext, sie wollen die Geräte nutzen, um Spionageaufgaben in oder nahe sowjetischer Gewässer zu erledigen.
Ja, das muss man wohl so verstehen. Daneben ging es aber noch um zwei ganz bestimmte andere Projekte. In den 1960er Jahren hatte die Navy nämlich im Atlantik bei Unfällen zwei Atom-U-Boote verloren, die USS Thresher und die USS Scorpion. Sie hat aber nie ganz genau rausgekriegt, was da jetzt wirklich schiefgelaufen war.
Und sie will, dass Ballard für sie die Wracks findet und untersucht.
Also wo die liegen, das wusste die Navy. Sie hatte die Wracks sogar schon einmal untersucht, aber nicht mit den Methoden, die Ballard jetzt bieten konnte.
Die Suche nach der Titanic wäre also ein Deckmantel für diese Einsätze.
Ein Stück weit war das so. Der Deal ging letztlich so, finde die U-Boote und was du noch vom Budget denn übrig hast, das ganze Leben, um die Titanic zu suchen.
Okay. Und das reicht?
Eher nicht. Ballard brauchte jetzt jemanden, der ein wenig Vorarbeit für ihn machte. Also wandte er sich jetzt an das französische Institut für Meeresforschung, IFREMER, genau gesagt an Jean-Louis Michel.
Wir sollten uns seinen Namen merken.
Genau. Er flog jetzt nach Paris und machte den Franzosen seine Idee schmackhaft. Die sollten, nach seiner Vorstellung, mit ihrem neuen SAR-Sonar von Jean-Louis den Meeresboden nach dem Rasenmäherprinzip abgrasen und das Wrack finden. Und dann würde er mit Argo und Jason kommen und die Fotos machen.
Der Ruhm für den Fund läge dann aber bei Frankreich.
Ja, das war sozusagen der Köder, mit dem er die neue Regierung von, und das ist wieder ein Verweis auf eine Folge, François Mitterrand dazu bringen wollte, Gelder locker zu machen für die Titanic-Suche.
Ruhm für Frankreich.
Genau.
Ballard war schon eher Politiker als Forscher, oder? Zumindest ist er ganz eindeutig vielfältig talentiert.
Ja, er wusste jedenfalls, wie man Leuten das Geld aus der Tasche zieht, ganz sicher. Wie dem auch sei, 1984 war Argo einsatzbereit. Und um Argo zu testen, suchte das Team von Ballard zusammen mit den Leuten von der Navy jetzt schon mal die USS Thresher. Und sie fanden sie und fotografierten sie ausführlich. Im Folgejahr war denn ein wirklich komplexes Projekt geplant. Den Anfang sollten dabei die Franzosen machen. Sie starteten am 5. Juni damit, das von Ballard vorher festgelegte Suchgebiet mit der Rasenmähertechnik abzufahren.
Also immer hin und her.
Genau. Ballard war zu diesem Zeitpunkt noch vor der mexikanischen Pazifikküste und testete da einen alten Tauchroboter der Navy, auf dem er den Jason aufbauen wollte.
Jason ist noch nicht fertig.
Nee, Jason war noch nicht fertig. Nach 2 Wochen hatten die Franzosen immer noch nichts gefunden. Und sie fuhren jetzt nach Saint-Pierre, das ist eine kleine Insel vor Kanada, die aber französisches Überseegebiet ist. Dort füllten sie ihre Vorräte auf und außerdem stießen dort jetzt Ballard und Emery Christophe zu ihnen.
Der Fotograf von National Geographic.
Genau. National Geographic hatte einen finanziellen Zuschuss geleistet und deshalb durfte Christophe mitfahren. Die Amerikaner waren jetzt aber nur Beobachter. Der Boss dieses ersten Teils der Expedition war Jean-Louis Michel. Und das verwendete Schleppsonar, das war seine Erfindung und es lieferte auch sehr gute Ergebnisse. Aber der Einsatz von einem Schleppsonar in 3800 Meter Tiefe ist halt nicht einfach.
Na klar, man zieht da etwas an einem fast 4 Kilometer langen Kabel, das dürfte sehr schwer zu kontrollieren sein.
Ja, und deshalb musste das Schiff sehr, sehr langsam fahren. Um zu bestimmen, wo das Sonar in Relation zum Mutterschiff gerade war, nutzte man akustische Funkpeiler. Aber auch die funktionierten nicht immer perfekt, gerade wenn die Strömung stärker wurde und Schiff und Sonar hin und her wackelten. Und dazu kamen die vorhin genannten Schwächen eines Sonars an sich.
Abgesehen davon, dass man es nicht verleihen sollte. Es kann zwar Hindernisse anpeilen, aber unbekannte Objekte, also Objekte mit unbekannter Sonarsignatur, nicht eindeutig identifizieren.
Genau. Und deshalb setzt man eben Magnetometer ein, um zu gucken, ob was aus Metall ist. Aber in dieser Gegend des Atlantiks war der Einsatz sowohl von Sonar als auch von Magnetometer besonders schwierig. Und zwar, weil da ein großer Canyon ist, der 1929 nach einem großen Erdbeben entstanden ist, dem sogenannten Grand Banks Erdbeben. Und der nach der Titanic, Titanic Canyon genannt wird. Und der auch noch zahlreiche Seitentäler hat. Und um es kurz zu machen, das Sonar und das Magnetometer wurden dadurch gründlich verwirrt durch dieses unterirdische Gebirge und lieferten häufiger mal unklare Signale. Aber Michel arbeitete sehr methodisch. Er notierte unklare Stellen für die spätere Untersuchung durch die Kameras und fuhr weiter ganz stur seinen Kurs ab. Doch auch in den folgenden 3 Wochen fanden die Franzosen nichts wirklich Erfolgsversprechendes. Sie hatten ca. 80% des Suchgebietes abgegrast, ohne Erfolg. Das Schiff musste jetzt aber nach Hause, weil es von einem anderen Forscherteam gebucht worden war. Und Michelle und Ballard flogen jetzt auf die Azoren, wo das Schiff der Navy bereits bereit stand. Das hieß die Knorr.
Sie muss jetzt aber zunächst mal das U-Boot suchen.
Ja, und diese Suche nach den U-Booten im Vorjahr und jetzt, die sollte sehr wichtig werden. Klar, das war einfacher, weil die Navy wusste, wo sie liegen. Aber für Ballard war es das erste Mal, dass er ein Schiffsvolk suchte. Und er lernte zu verstehen, wie die aussehen. Und das klingt trivial, ist es aber nicht. Wenn ein Schiff sinkt, dann bricht es gewöhnlich in viele größere und kleinere Teile. Die großen, schweren Teile sinken relativ schnell zu Boden. Die kleineren, leichteren Teile, die driften ab mit der Strömung, sodass das Trümmerfeld wie ein Kometenschweif aussieht, dessen Länge sich durch die Geschwindigkeit der Strömung bestimmt. Wenn man nun also weiß, wie schnell die Strömung zum Zeitpunkt des Untergangs ist, dann kann man errechnen, wie groß das Trümmerfeld in etwa sein müsste. Und bei der Titanic kannte man die Geschwindigkeit der Strömung, da ein anderes Schiff, das sich zeitgleich in der Nähe aufhielt, in jener Nacht eine Messung vorgenommen hatte. Und was Ballard nun verstand, ist, dass man nicht das Wrack suchen muss, sondern das Trümmerfeld, das eine Länge von rund einer Meile haben müsste.
Das heißt, er kann seine Bahnen so berechnen, dass sie etwas weiter auseinander liegen. Er muss nicht den ganzen Ozeanboden absuchen, sondern er kann Bahnen mit einem gewissen Abstand fahren und er wird trotzdem auf das Trümmerfeld stoßen.
Ganz genau. Er konnte mit der bewährten Rasenmähertechnik mehr Fläche abgrasen, wenn er, um mal in diesem Bild des Rasens zu bleiben, etwas Rasen zwischen den Bahnen stehen ließ, weil er ja wusste, wenn da ein Wrack liegt, dann wird er auf den gemähten Bahnen schon irgendwas finden, was dazugehört. Denn er kannte ja die Richtung und die Geschwindigkeit der Strömung zum Zeitpunkt des Untergangs.
Er kann also sehr viel Zeit sparen.
Genau. Erstmal war trotzdem die Scorpion dran. Das Team fand sie recht zügig und fotografierte sie auch ausführlich. Und als der zuständige Mann von der Navy, der mit an Bord war, zufrieden war, da setzte die Knorr Kurs auf das Gebiet, in dem sie die Titanic vermuteten. Und da Ballard nun verstand, wie er schneller mehr Fläche abfahren konnte, erweiterte er jetzt das Suchgebiet und setzte sein Suchgebiet so an, dass es östlich an das der Franzosen stieß, immer davon ausgehend, dass die Titanic noch etwas langsamer war als bisher gedacht, jedoch nicht weiter südlich gesunken sein konnte, als die Rettungsboote gefunden worden waren, weil die ja von der Strömung nach Süden abgetrieben worden waren. Zunächst aber mal musste das Team die Stellen überprüfen, die den Franzosen aufgefallen waren, wo die Signale nicht ganz deutlich waren. Außerdem wollten sie auch nochmal in diesen Canyon reingucken. Und sie fanden nichts. Als es an die Bahnen ging, in dem neuen Suchgebiet, hatten sie dann noch 9 Tage Zeit. Und in denen mussten sie ein Gebiet von ungefähr 100 Seemeilen absuchen, ein Quadrat aus etwa 10 mal 10 Meilen. Sie konnten aber eben nur sehr langsam fahren, mit maximal 0,7 Knoten, um den Schlitten zu kontrollieren. Und bei diesem Tempo dauerte eine Bahn von 10 Meilen Länge ziemlich lange. Also wurde rund um die Uhr in 3 Schichten gearbeitet. Verantwortlich waren diesmal die Amerikaner, aber auch ein paar Franzosen um Michel waren dabei. Aber immerhin, außerhalb des Canyons war die See relativ klar und die 5 Kameras, die auf der Argo rundherum installiert waren und in alle Richtungen aufnahmen, lieferten gute Bilder. Nur war da nichts drauf zu sehen. Nichts anderes als der Meeresboden selbst und ein paar Tiefseewürmer. Und dann wäre es beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Und jetzt muss ich wieder etwas technisch werden.
Seit der Apollo-Folge sind unsere Hörer einiges gewohnt. Ich werde nicht versuchen, dich zu bremsen.
Okay, also ich habe ja gesagt, wenn man ein 4 Kilometer langes Kabel hinter sich herzieht, den muss man sehr langsam fahren. Jede Bewegung des Schiffes wirkt sich auf den Schlitten am Meeresboden aus. Man muss auch sehr gleichmäßig fahren. Wird das Schiff nämlich zu schnell, dann neigt sich das Kabel und der Schlitten steigt damit automatisch nach oben. Wird das Schiff hingegen zu langsam, sinkt der Schlitten zu Boden. Und besonders kritisch waren daher immer die Wendepunkte. An denen musste das Schiff notwendigerweise das Tempo rausnehmen. Und die Lösung war jetzt, das Kabel zu verkürzen, also Kabel einzurollen und damit den Schlitten etwas anzuheben in diesen Momenten. Dieses Manöver musste jedoch mit großer Aufmerksamkeit durchgeführt werden. Vom Schiffsführer und von dem, der die Winde bedient, mit dem er das Kabel einholt. Am 28. August stand mal wieder eine Wende an und diesmal war der Mann an der Winde etwas zu langsam und dann etwas zu schnell, als er merkte, dass der Schlitten zu schnell zu Boden sank. Und die Folge war, dass das Kabel an der Trommel vorbeilief. Die Winde lief daraufhin fest und das einzigartige Schleppkabel, in dessen Innerem ja ein Glasfaserkabel verlief und das es so nur einmal auf der Welt gab, drohte zu zerreißen. Und wenn das jetzt geschehe, dann würden zwei Dinge passieren. Erstens würde die teure Ausrüstung im Ozean landen. Und zweitens würde sich die Spannung auf einmal lösen und das losgerissene Kabel mit großer Wucht über das Deck peitschen, was für die Besatzung lebensgefährlich sein würde. Es gab jetzt also nur eine Lösung. Erstens musste das Schiff sofort Fahrt wegnehmen, damit das Kabel wieder etwas gelockert würde. Das Resultat davon wäre aber zwangsläufig, dass der Schlitten auf dem Meeresboden sank und sich dort eingrub. Das war jetzt aber nicht zu ändern, das musste man machen. Und dann mussten einige Mutige ihr Leben riskieren und versuchen, das Kabel wieder zu sortieren. Das Kabel wurde jetzt also gelockert und wurde dann wieder ordentlich aufgerollt. Und die Argo konnte tatsächlich an Deck hochgezogen werden.
Der Schlitten ist also gerettet.
Genau. Aber jetzt musste das Kabel erstmal geflickt werden. Man verlor also Zeit. Aber immerhin, man würde den geflickten Teil nicht wieder ablassen müssen, weil der Meeresboden in der kommenden Passage jetzt etwas flacher war, nur ein paar Meter, aber genug, um dieses kritische geflickte Teil vom Kabel nicht wieder ins Wasser lassen zu müssen. Es konnte jetzt also weitergehen. Doch weiter fanden Ballards Leute nichts. Am 31. August erreichten sie ihre neunte Bahn. Bei der Wende duschierten sie kurz vor Mitternacht das Suchgebiet der Franzosen. Um Mitternacht selbst war Schichtwechsel und auch Ballard ging ins Bett, aber er konnte nicht schlafen, also schnappte er sich ein Buch und zwar, und darum habe ich das vorhin erwähnt, die Autobiografie von Chuck Yeager.
Der Pilot, der mit seinem Vater geflogen war.
Richtig. Gegen eins klopfte es dann an der Tür und es war, zu Ballards Überraschung, der Schiffskoch. Er sagte ihm, dass seine Leute meinten, er soll noch mal kommen.
Und jetzt fliegt das Buch in die Ecke.
Ja, sie hatten was gefunden, was eindeutig kein natürliches Objekt, sondern von Menschenhand gemacht worden war, irgendein Gerät. Um das zu identifizieren, schlug Jean-Louis Michel jetzt in einem alten Bildband nach und das Ergebnis war eindeutig. Es war einer der 29 Schiffskessel der Titanic. Es war zweifellos ein Teil des Schiffes. Dann tauchten weitere Trümmerteile auf. Ballard befahl jetzt den Schlitten etwas hochzuziehen, um einen besseren Überblick über das Trümmerfeld zu bekommen. Und auf einmal merkten sie, dass sie direkt über dem Hauptdeck der Titanic waren.
Sie haben die Titanic endlich entdeckt. Dann können sie jetzt ja erstmal feiern.
Oh ja, jetzt wurde gefeiert. Und dann waren sie nach Sonnenaufgang auf einmal von sehr vielen Schiffen und Flugzeugen umgeben.
Reporter, so schnell.
Nein, ein NATO-Manöver.
Ups.
Ja, dennoch kursierten jetzt verdächtig schnell die ersten Meldungen in der Presse. Im Londoner Observer stand schon am gleichen Tag eine Meldung, was eigentlich unmöglich war, weil das Wrack erst in der Nacht entdeckt worden war, lange nach Redaktionsschluss.
Vielleicht hatte ein Reporter eine Eingebung gehabt oder eine sehr gute Quelle.
Wer weiß, es ist bis heute nicht geklärt, was da passiert ist. In jedem Fall merkten die Leute auf dem Schiff jetzt aber sehr schnell, dass sie was vergessen hatten.
Eine ordentliche Strategie für den Umgang mit den Medien.
Ja, völlig unkoordiniert fanden jetzt sehr schnell Fotos und Videos ihren Weg in die Presse. Und bald hatten sich die Leitungen der Institute daheim in Woods Hole und in Frankreich im Ifremer komplett zerstritten. Und es war eine einzige Shitshow, was jetzt ablief.
Das ist ja eigentlich merkwürdig, wenn man bedenkt, dass die Suche nach der Titanic ursprünglich als drittmitteleinbringende PR-Aktion gedacht war. Aber gut.
Ja, da ist schon was dran. Immerhin, das Team kartografierte jetzt so gut es ging das Trümmerfeld, bevor das Wetter Anfang September denn umkippen würde. Außerdem wurde nach der Argo jetzt auch der alte Schlitten Angus eingesetzt, weil darauf noch etwas bessere Kameras installiert waren. Und immerhin waren einige Dinge jetzt auch sehr schnell klar. Erstens, das Schiff war in zwei große Teile zerbrochen, die aber beide ordentlich aufrecht auf dem Meeresboden standen. Und das klingt seltsam, aber im Grunde ist das normal. Wenn das Wasser nämlich tief genug ist, dann würde ein Schiff immer ordentlich richtig herum auf dem Meeresboden stehen. Und kannst du dir vielleicht denken, warum das so ist?
Weil es, wenn es genug Zeit hat, sich mit dem Gewicht nach unten ausrichtet. Und das Schwerste beim Schiff ist nun mal der Kiel.
Ja, genau richtig. Eine wirklich gründliche Untersuchung würde aber auf jeden Fall warten müssen.
Weil das Wetter kippt. Die Heimkehr gerät aber doch sicher zum Heldenempfang, oder? Dem unprofessionellen Umgang mit den Medien zum Trotz.
Na klar. Ballard tourte jetzt auch durch die TV-Shows und er wurde natürlich auch ins Weiße Haus eingeladen. Er war dort einer der Promi-Gäste beim sehr berühmten Dinner, das anlässlich des Besuches von Prinz Charles und Diana gegeben wurde. Und auf dem ein sehr berühmtes Bild entstand.
Das wie Diana mit John Travolta tanzt.
Genau, richtig. Da war er auch irgendwo im Hintergrund. Die tragischen Helden bei der ganzen Geschichte waren jetzt aber die Franzosen um Jean-Louis Michel. Sie hatten das Schiff um kaum einen Kilometer verfehlt.
Und so ist es das amerikanische Schiff, das bei seiner Heimkehr gefeiert wird, nicht das französische.
Ja, Die ausführliche Untersuchung des Wracks kam denn ein Jahr später.
Die Finanzierung ist diesmal sicher kein Problem.
Nein, das war sie nicht. Diesmal wurde auch Elvin eingesetzt, das Tauch-U-Boot, sodass die Forscher das Schiff selbst in Augenschein nehmen konnten. Das Highlight war jetzt aber der Einsatz von JJ, dem ersten Prototypen von Jason, dem Mini-Tauchroboter. Nach einigen vorsichtigen Tests tauchte dieser Mini-Tauchroboter denn durch das zerstörte Oberlicht vom Treppenhaus der ersten Klasse in das Schiff hinein und konnte es von innen erkunden. Und tatsächlich mag das vielleicht überraschen, aber die Navigation im Schiff war relativ leicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass über die Titanic praktisch alles bekannt und dokumentiert ist, bis zur Einrichtung der einzelnen Kabinen, der Gesellschaftsräume und der verschiedenen Küchen. Es war wirklich leicht, den Weg durch das Schiff zu finden für den Roboter.
Klar, das ist der Unterschied zu einem älteren Wrack. Die Titanic ist zu ihrer Zeit als Wunder der Technik bestaunt worden. Vor ihrer Abreise hat man sie gefilmt und fotografiert. Und natürlich existieren die Konstruktionspläne und die Inventarlisten und so weiter.
Na klar. Aber was war jetzt eigentlich noch da, nach mehr als 60 Jahren am Meeresgrund? Das ist relativ einfach zu erklären. Alles organische Material war längst von Bakterien zerfressen worden. Das heißt Lebensmittel, aber auch Textilien, Teppiche. Und natürlich fanden die Forscher auch keine Leichen mehr. Was man fand, war im Grunde alles, was aus beständigen Materialien gemacht worden war. Aus Messing, aus Bronze, aus Teakholz, aus Porzellan oder Glas, wenn das nicht beim Untergang zerbrochen war. Teller, Tassen, Tabletts, Weinflaschen, Nachttöpfe, Badewannen, Kacheln, die elektrischen Heizöfen aus den Kabinen, aber eben keine menschlichen Überreste. Ganz interessant ist, was zum Untergang noch herausgefunden wurde, wobei im Grunde auch das für Experten weniger überraschend war. Diesen einen mythischen großen Riss, den gab es nicht. Das war eine Vielzahl von kleinen Rissen und Beschädigungen, die beim Zusammenstoß mit dem Eisberg entstanden waren und die das Schiff dann langsam aber sicher sinken ließen.
Wir haben ja am Anfang gesagt, sie hat sich damals eigentlich noch ziemlich lang über Wasser gehalten.
Und das kann ich auch ruhig wiederholen. Die Titanic war ein sehr sicheres Schiff, selbst aus heutiger Perspektive. Sie erhielt einfach einen sehr unglücklichen Treffer. Und im Grunde ist es ja auch das, was dieses Unglück bis heute faszinierend macht, dass es eben so ein seltsamer Unfall war. Das ist im Grunde einzigartig. Dieser Zusammenstoß mit dem Eisberg, das gab es nicht wieder.
Es ist jedenfalls nie wieder was Vergleichbares passiert.
Genau. Was kam noch heraus? Das Schiff zerbrach beim Einsinken ins Wasser zwischen dem dritten und dem vierten Schornstein, was sich auch mit den Augenzeugenberichten der Überlebenden deckt. Und was auch der logische Ort war, weil sich dort übereinander auf verschiedenen Decks mehrere sehr große Räume befanden.
Das heißt, dort ist eine strukturelle Schwachstelle gewesen.
Genau, da waren zwei Maschinenräume, der Rauchsalon und der Speisesaal direkt übereinander. Und das mit dem Speisesaal ist übrigens auch der Grund, weshalb auf dem Meeresboden heute so viele lose Champagnerflaschen rumliegen.
Weil sie beim Auseinanderbrechen aus dem offenen Speisesaal gefallen sind.
Genau. Die Brücke ist eingebrochen, als sie überspült wurde. Und man weiß heute, der Bug sank schneller, das Achterschiff etwas langsamer. Es liegt heute ca. 600 Meter entfernt vom Bugteil. Was gibt es noch zu sagen? Ballard hat nicht versucht, irgendwas zu bergen. Das Schiff als solches zu bergen, das wäre auch sowieso unsinnig, weil das völlig korrodiert ist und beim leichtesten Kontakt zu Staub zerfallen würde. Leider ist es seit 1985 bei zahlreichen Tauchunternehmungen zum Teil auch wirklich stark beschädigt worden, weil unachtsame U-Boot-Piloten es touchiert und gerammt haben.
Das ist bedauerlich. Hast du noch was zu unserem heutigen Protagonisten, zu Robert Ballard?
Ja, der wurde in der Folge zu einem gefragten Wracksucher. Er hat sogar ein Institut für Unterwasserarchäologie gegründet an der University of Rhode Island. Und er hat noch einige wirklich spektakuläre Funde gemacht. Einen antiken Schiffsfriedhof im Schwarzen Meer zum Beispiel, die Bismarck, die Yorktown, PT-109. Aber er hat natürlich auch einige Misserfolge erlitten. Seine Suche nach Amelia Earhart war erfolglos.
Okay, da waren jetzt mindestens vier potenzielle Themen für unseren Podcast dabei. Die Jagd auf die Bismarck, die Schlacht von Midway, John F. Kennedy und Amelia Earhart. Er wird uns also wahrscheinlich nochmal irgendwann in einer Folge am Rande begegnen.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich brauche natürlich kaum zu sagen, dass er über die Geschichte auch sehr reich geworden ist.
Wenn er es richtig angestellt hat. Gut bezahlte Vorträge, Buchverträge und Fernsehprojekte dürften das erledigt haben. Hast du noch was?
JJ wurde in der Folge auch wieder von der Navy eingesetzt. Wofür, weiß ich aber nicht genau.
Vielleicht wird die Geheimhaltung ja demnächst aufgehoben.
Ja, das steht zu hoffen, dann würde man mehr erfahren.
Gut. Damit sind wir heute durch mit der Titanic, richtig?
Damit sind wir durch.
Dann gehen wir jetzt mal dazu über, von Anna Josten zu erfahren, worum es im aktuellen Heft gehen wird.
Hallo Anna.
Hallo Felix. Unser aktuelles Titelthema dreht sich um den Deutschen Orden, den wohl bekanntesten Ritterorden des Mittelalters. Gegründet wurde er zur Zeit der Kreuzzüge in Akkon. Nach dem Fall der Kreuzfahrerstaaten zogen die Ordensritter dann nach Osteuropa. Dort bauten sie einen mächtigen Ordensstaat auf, der mehr als 2 Jahrhunderte lang ein wichtiger politischer Akteur war.
Warum habt ihr euch gerade für dieses Thema entschieden?
Der Deutsche Orden ist ein ganz spannendes Kapitel der mittelalterlichen Geschichte Europas. Jeder hat schon einmal irgendwie davon gehört. Und auch das Schwarze Kreuz auf weißem Grund als Symbol des Ordens ist weitläufig bekannt. Man begegnet dem Orden in Filmen, Romanen und Computerspielen. Aber das Bild, das wir von den Deutschordensrittern haben, ist bis heute stark von Mythen und Vorstellungen geprägt, die vor allem im 19. und 20. Jahrhundert entstanden sind. Damals wurde die Ordensgeschichte von verschiedenen Seiten für nationalistische Zwecke vereinnahmt. Und das hat lange nachgewirkt. Man denkt etwa an die Zeit des Ersten Weltkriegs, in der nationalistische Kreise in Deutschland den Orden als Kulturträger gegen das Slawentum glorifiziert haben. Wir haben uns gefragt, was steckt hinter diesen Mythen? Was ist die tatsächliche Geschichte des Ordens?
Und was steckt dahinter? Was erwartet die Leserinnen und Leser im neuen Heft?
Wir schlagen einen Bogen von der Gründung des Ordens in der Zeit der Kreuzzüge über die Blütezeit seiner Herrschaft in Preußen bis zum Niedergang des Ordensstaats. Wir fragen, wo liegen die Anfänge des Ordens? Warum zog der Orden nach Osteuropa? Wie wurde er zur politischen Macht? Und was führte letztlich zum Zerfall des Ordensstaats, der ein für das Mittelalter ziemlich einzigartiges politisches Gebilde war? Dabei beleuchten wir auch weniger bekannte Episoden, zum Beispiel den erfolglosen Versuch der Deutschordensritter, in Siebenbürgen Fuß zu fassen. Und wir rücken die Marienburg in den Fokus, die wie kein anderes Symbol mit der Macht des Deutschen Ordens im Mittelalter verbunden wird. Als Autoren konnten wir wieder renommierte Experten zum Thema gewinnen. Es erwarten euch also fundierte Artikel, eindrückliche Bilder und anschauliche Karten. Es lohnt sich, reinzuschauen.
Ja, es geht um den Deutschen Orden. Das war früher an der Uni bei mir im Lehrstuhl immer ein großes Thema.
Ja, der Deutsche Orden und wahrscheinlich, ich habe das Interview jetzt noch selber gar nicht gehört, aber wahrscheinlich die Aktivität in Osteuropa, da gibt es ja einige wichtige Meilensteine. In meiner Verwandtschaft hat immer das Gerücht kursiert, dass es da früher mal in unserer Verwandtschaft auch Deutschordensritter gab, aber das weiß ich nicht genau, ob das stimmt.
Ich habe ganz vergessen, dass du eigentlich ein Ostpreuße bist.
Also, ich bin sehr gespannt auf das Heft. Kauft es euch am Kiosk und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Und zwar geht es da um Lucullus, einen römischen Aristokraten der späten römischen Republik, den man für einen kleinen Aspekt seines Lebens vielleicht kennt oder dass einem deswegen der Name was sagt. Aber es ist noch viel mehr dran an ihm, als man vielleicht denkt.
Ja, also wir hören uns in 2 Wochen.
Macht's gut, bis dahin.
Ciao.